Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Waldviertler,
drei Leid, der Waldviertel-Podcast. Und ja, wir sitzen wieder in einem typischen Waldviertler-Betrieb, mitten im Wald, in einem wunderschönen Haus, in einem Seehaus. Und das in nennt
Gut
sie.
Gut Ottenstein.
Genau, nennen sie Gut Ottenstein. Und gegenüber sitzt uns der Stauseefischer Bernhard Berger. Grüß dich, Bernhard.
Grüß euch, hallo.
Hallo.
Bernhard, wirklich schön aus das da.
Ja.
Wie schaut denn da so ein Tag bei dir aus?
Es ist im Prinzip jeder Tag anders. Ja, weil es ist sehr viel Natur, wo ich unterwegs bin, aber natürlich auch Bürotätigkeit. Mhm. Aber es ist ja jeden Tag aufs Neue einfach unglaublich spannend und einfach, ja, ich kann es nach wie vor wertschätzen, was wir da eigentlich vor der Haustür haben.
Ja. Du hast den Beruf Stauseefischer, das ist ja schon sehr spezifisch. Du bist nicht einfach nur Fischer, du bist Stauseefischer. hast du das als Kind schon immer geträumt, dass du mal professionell Fischer wirst? Oder wie?
Nein,
wie
ist eigentlich das überhaupt nicht. Also von klein auf war ich schon immer auf die Stauseen unterwegs, eben durch meine Eltern, Großeltern, die auch schon immer gefischt und gejagt haben. Und Großvater war da auch schon im Betrieb als Förster unterwegs. Das heißt, ich kenne den Betrieb wirklich seit Kindesbeinen an. Mhm. Ja. Und die Natur und Fische speziell hat mich immer schon interessiert. Und ja, irgendwo wollte ich mal in die Richtung gehen, aber ich habe es eigentlich lange nicht gewusst. Ich habe dann in Wien einmal am Jazzkonservatorium Trompeten studieren angefangen. Das war eigentlich der erste Kontakt mit der großen Stadt. Aha. Und habe aber auch bald gemerkt, dass das jetzt zum Beispiel nicht familienfreundlich ist. Ja, ich meine, ich spiele nach wie vor ein paar Konzerte im Jahr mit einer Big Band, aber ich habe bald gemerkt, dass das nicht ist und ich wollte eigentlich, sobald es gegangen ist, immer meistens meinen Stundenplan auch so einteilt, dass ich so schnell wie möglich wieder aus Wien ins Waldviertel komme, damit ich fischen gehen kann. Ne?
Damit die fischen gehen kann, cool.
Jetzt bist du da im wunderschönen Gebiet, eben dem Gut Ottenstein. Was gibt's da alles zu sehen, zu entdecken? Was produziert sie alles? Was macht sie da alles?
Ja, also das Gut Ottenstein, wir haben ca. 3200 Hektar Grund. Und gibt es verschiedene Bereiche. Also der wichtigste Bereich ist sicher mal die Forstwirtschaft. Das ist das, wo ich am wenigsten am Hut habe, außer wo ich erblich vorbelastet bin. Dann haben wir Stauseen, die wir bewirtschaften, eben Ottenstein und Dobra, das sind auch ca. 550 Hektar. Haben seit einigen Jahren auch Fließstrecken dabei, wo man auch fliegen fischen kann. Dann gibt es die Deichwirtschaft mit ca. 80 Hektar. Dann gibt es den landwirtschaftlichen Bereich, den touristischen Bereich, eben mit diesen Seehäusern, wo wir ja heute gerade sitzen. Genau.
Und das Ganze ist, kann man sagen, in einer Stiftung. Also Gut Ottenstein gehört quasi einer Stiftung.
Genau, das ist die gemeinnützige Windhag-Stipendienstiftung. Und ist ein Teilbereich. Ja.
Die hat da einen super Zweck, nämlich sie vergibt Stipendien an junge Menschen.
Genau, es gibt Sozialstipendien und Leistungsstipendien. Und wir erwirtschaften quasi das Geld, was dann im Prinzip dafür diese Stipendien verwendet wird.
Das heißt, ja, wenn man zu euch herkommt, Urlaub macht zum Beispiel da in diesen Seehäusern, tut man automatisch was Gutes, weil man für die Stiftung Gewinne erwirtschaftet.
Ganz genau. Egal, ob man jetzt Urlaub macht oder ob man sich eine Lizenz kauft zum Fischen am Stausee oder ob man sich zum Beispiel einen frischen Fisch oder irgendein Stückel Wild kauft, dann ist man da sofort dabei. Ja.
Wenn ich jetzt ein nicht geübter Fischer bin und gerne mal Fischen probieren mag, bin ich da bei euch auch richtig?
Ja, das ist auch ein Bereich, wo ich stark tätig bin. Ich bin schon seit ca. 25 Jahren in der Stiftung als Fischereiaufseher und habe vor 15 Jahren dann angefangen mit der Bewirtschaftung der Stauseen und bin jetzt das fünfte Jahr im Betrieb angestellt. Also aber vorher eher selbstständig und da ist auch dieser Name Stauseefischer irgendwie hergekommen. Das ist quasi mein Firmenname. Ich habe irgendwas braucht, was man sich einfach einprägen kann.
Cool.
Und die Idee war halt, bin mit dem Studium fertig gewesen, habe Biologie studiert und wollte unbedingt ins Waldviertel zurück. Ja. Ich habe null Plan gehabt, was ich da jetzt machen kann und war dann ein paar Monate in Schrems, im Moor als Führer unterwegs und solche Sachen. Und irgendwann, ich war dann nach dem Studium erst beim Bundesheer und da ist mir die Idee dann gekommen, eben so geführte Angeltouren anzubieten. Weil ich halt schon sehr, sehr oft erlebt habe im Zuge von meiner Fischereiaufsichtstätigkeit, dass halt sehr viele Fischer daherkommen und komplett planlos sind. Ja. Mhm. Und der Stausee ist sicher, oder die Stauseen sind sicher nicht einfach zum Fischen. Es sind sehr, sehr gute Gewässer mit sehr, sehr guten Fischbeständen, aber es ist die Fischerei halt wirklich nicht einfach, weil man halt von vielen Faktoren abhängig ist, was sind die Pegelschwankungen und einfach der See ist riesengroß, ist sehr, sehr tief, also gibt es wirklich viele Schwierigkeiten, die man kennen muss. Und da ist mir eben die Idee gekommen, da mit diesen geführten Angeltouren. Und das ist eigentlich gleich relativ zügig losgegangen. Ich habe mir dann selber mal so Webseiten geschnitzt. Also jeder Webdesigner wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es hat für mich gereicht.
Vor 20 Jahren schon.
Naja, circa 15 Jahre ist das jetzt her. Und
die schaut noch immer so aus, die Webseite.
Nein, die schaut jetzt nicht mehr so aus. Ich glaube, die wird gar nicht mehr online gehen können.
Aber du hast www.stauseefischer.at gehabt.
Die Domain habe ich noch. Ja,
super, genau, ja. Das ist eine coole Domain. Ja. Ich finde den Namen super.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das gekommen bin, aber das, auf einmal ist mir das eingefallen und habe gesagt, ja, das ist es. Ja, das, genau, mit dem kann man im Prinzip eh alles sagen, was ich mache. Ne?
Was ist denn beim Fischen am wichtigsten, wenn man jetzt nur frisch gefangener Fischer ist?
Nicht Fisch, so wie Fischer. Wir haben eigentlich keine Ahnung vom Fischen.
Ja. Was muss ich denn mitbringen, um ein guter Fischer zu werden?
Geduld.
Ja, fuck, ich hab's gewusst. Ich bin raus. Ich geh da weiter runter spazieren.
Geduld ist eine ganz wichtige Tugend. Ich sage mal so ein bisschen ein Gespür für die Natur. Umso mehr, umso besser. Mhm. Man muss das Wasser irgendwie lesen können. Man entwickelt, wenn man viel fischen geht, sowas wie Bauchgefühl. Ja, was ich mache, wo ich jetzt den Köder auswirf, solche Dinge.
Bauchgefühl im Sinne von, man lernt den Fisch auch kennen, wie der Fisch denkt.
Es hört sich blöd an, aber irgendwie versetzt man sich dann schon in die Lage vom Fisch. Und das ist natürlich jeder Tag anders. Hängt viel mit Luftdruck und so Sachen zusammen. Dann natürlich die verschiedenen Jahreszeiten sind ein wichtiges Kriterium. Die Fische verhalten sich einfach anders. Und das ist einfach das, was man irgendwo einmal kennenlernen muss und dann auch irgendwie abschätzen lernen muss, wie man mit der ganzen Situation dann umgeht.
Ja. Ist der Köder da auch sehr entscheidend?
Ja, natürlich, der Köder ist auch sehr entscheidend, was man wann verwendet, welche Methode. Es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, die man da verwendet. Es ist in Wahrheit eine Wissenschaft, man kann es schon wirklich auf die Spitze treiben. Ja.
Ist da eigentlich viel Unterschied auch irgendwie zwischen einem Jäger, der wild jagt, und einem Fischer? Im Prinzip kommt es ja auf dasselbe aus, oder?
Nein, also ich bin selbst auch Jäger, und was mir immer mehr auffällt oder schon vor Jahren aufgefallen ist, wenn zum Beispiel beim Fischen, sage ich mal, die Fische aktiv sind und beißen, dann hast du auch im Wald bei der Jagd mehr Anblick zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es scheinbar wirklich irgendwas, was das gleichermaßen irgendwie die Aktivität steuert. Ja. Mhm. Der Mond zum Beispiel kann so ein Thema sein. Ja, genau. Luftdruck. Mhm. Ja. Man sagt ja immer, umso konstanter der Luftdruck ist, heißt das Wetter halt, umso, also über mehrere Tage optimalerweise, umso besser ist sicher zum Fischen. Also nicht gut sind so Phasen wie im April zum Beispiel, wo es ständig auf und ab geht.
Jetzt bist du studierter Biologe, das muss ja für dich eigentlich ein Schlaraffenland sein da, oder das Ganze? Also so viele verschiedene Tierarten und wahrscheinlich bis hin zum Wolf auch mittlerweile im Waldviertel, oder alles da.
Alles da, ja.
Du wirst ja quasi das, was du gelernt hast, jetzt super umsetzen können. Da.
Ja, ich habe mich dann im Studium schon auf die Fischbiologie und Gewässerökologie irgendwie, sage ich mal, spezialisiert. Und ja, es ist ein absolutes Privileg, ja, muss man schon so sagen. Und mir ist das sehr wohl bewusst. Das muss ich auch dazu sagen.
Aber ist die Fischzucht jetzt dann da so eine richtige Zucht? Also ihr macht es schon auch, genau, um die Fische wirklich dann auch zu ernten und zu essen. Das heißt, also es ist, der Zweck ist schon auch, das Fischfleisch dann zu verwerten.
Genau, also im Prinzip eine Karpfenteichwirtschaft mit 80 Hektar. Und was wir die letzten Jahre probiert haben, dass wir halt wirklich alle Fische selber produzieren, also wirklich auf dem Brütling. Das heißt, wir haben eigene Teiche gebaut, wo man die Karpfen zum Beispiel ableichen lassen kann, dass ich nichts zukaufen muss. Ja. Mhm. Dass ich wirklich mal die Fische komplett selber züchten kann. Mhm. Und wir haben dann sogenannten dreijährigen Umtrieb. Das heißt, nach dem dritten Sommer ist der Fisch dann speisefertig. Ja. Das Gewicht variiert von 2 bis 3 Kilo, sage ich mal. Das kommt immer im Sommer drauf an. Und ja, wie halt das Wetter war, ja, wenn es warm ist, bis zu einem gewissen Grad, dann wachsen die Fische gut. Wenn es zu warm ist, dann kann es schon wieder problematisch werden, weil die Fische dann nichts fressen oder auch das Futter gar nicht so gut verwerten können.
Und du als absoluter Fischflüsterer, wie genießt du den Fisch dann am liebsten, wenn du ihn am Teller hast?
Also am liebsten, wenn ich ihn selber kochen darf.
Ja?
Ja, das ist mir ganz wichtig. Und möglichst Natur. Also ich halte jetzt nichts von viel Kräuter und so Sachen, weil der Fisch soll noch Fisch schmecken.
Ja. Wie macht man dann einfach in der Pfanne mit Butter? Oder?
Zum Beispiel. Ein bisschen mit Mehl und ein bisschen salzen, fertig.
Genau. Die Julia, unsere Chefin vom Waldviertel-Podcast, die hat ja vorhin gerade Mittag eine Forelle gegessen. War es gut? Die war wahrscheinlich
Karpfen.
Ein Karpfen, entschuldige. War wahrscheinlich da aus dem Teich, war gut. Also Julia sagt, war schon lecker.
Ja, sehr gern.
Wie viel Fisch kriegt man da dann aus einem Teich oder aus einem See? Wie viel Kilo Fisch kann man da sagen, produziert sie im Jahr?
Also im Stausee kann man es nicht sagen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Wir sehen es auch von den Fangstatistiken, ob Jungfisch nachwächst. Da kann man es ein bisschen abschätzen, ob die Bestände passen. Es ist halt viel Jungfisch da und nach oben hin, wo die Fische größer werden. Das kann man sich vorstellen wie eine Alterspyramide im Prinzip. Mhm. Also im Stausee, in den Stauseen kann man es nicht abschätzen, nicht wirklich, was da Biomasse wirklich da ist. Mhm. Aber im Teich im Prinzip kann man schon abschätzen und wir haben halt leider das Problem durch Prädatoren, also Fischfresser, wie zum Beispiel der Fischotter, die Kormorane, Graureiher, Mink, also diese ganzen, ich will nicht sagen, ja, Feinde, irgendwo kehren sie doch zum Wasser, ja, aber es ist schon wirklich teilweise ausufernd, was da passiert. Also wir haben Teiche, die wenn es klein sind, so ist unter einem halben Hektar, kann es passieren, dass der Teich fast leer ist. Ja.
Boah, der Fischotter hat wieder zugeschlagen.
Ja. Naja, ist wirklich eine ziemliche Herausforderung, sage ich. Ja.
Aber wie passiert das jetzt? Ich gehe davon aus, ich werde es nicht nur mit der Angelrute da stehen und im Herbst alle Fische rausfischen. Wie funktioniert
ganz
das?
Ganz romantisch.
Ja, da stehen dann alle da, ja, und fangen an, Fischen
ist eigentlich relativ unromantisch. Es ist ein Knochenjob.
Okay.
Ja, es ist ein Handwerk, was es eigentlich schon vor 900 Jahren gegeben hat. Das Einzige, was sich geändert hat, wir haben jetzt keine Pferdefuhrwerke mehr, wo wir es abtransportieren, sondern das passiert mit Lastwagen, mit LKW, mit Kran. Aber sonst ist im Prinzip alles gleich. Also die Teiche haben alle ein Ablassbauwerk, das kann jetzt ein Zapfen sein, das kann ein Mönch sein, wo ich halt wirklich reguliert den Teich dann auslasse. Und dann
lässt man das ganze Wasser aus?
Wasser komplett auslassen.
Wo kommt das hin?
Das rinnt bei uns zum Beispiel mit einer Teichkette. Das rinnt wir fangen immer beim untersten Teich an, weil wir müssen auch Wasser sparen. Das ist also ein weiteres Problem, was sich die nächsten Jahre oder jetzt auch schon ergeben hat und sicher noch schlimmer wird. Das heißt, wir müssen Wasser sparen. Wir fangen mit dem untersten Teich an, der ist leer. Und mit dem oberliegenden Teich füllen wir den gleich wieder an.
Ja. Und wo kommt das Wasser dann wieder her? Wird das dann quasi über den Fluss wieder gespeist und die füllen sich dann über den Winter wieder an?
Genau, oder? Es gibt kleine Gerinne, ja, die einfach diese Teichanlage dann speist. Mhm. Ja.
Du hast gesagt, das mit dem Wasser ist immer mehr ein Thema. Ist das quasi schon, sind das Auswirkungen vom Klima oder was würdest du sagen?
Definitiv, ja. Also ich würde es nicht sagen Klimaerwärmung, ich sage einfach mit Klimawandel. Ja. Es ist, manchmal gibt es eh Regenfälle, manchmal halt auch wirklich extrem Regenfälle, aber halt nicht flächendeckend, das ist das Problem. Das heißt, das kann schon einmal passieren, dass, weiß ich nicht, ein paar Kilometer weiter extrem stark regnet und bei uns gar nichts. Ja. Also wir haben heuer Gott sei Dank das Glück gehabt, dass im Frühjahr relativ viel Niederschlag war. Das heißt, die Teiche waren alle voll. Aber es wäre natürlich wichtig, dass das auch über das ganze Jahr dann so ist. Oder speziell im Winter, wo die Fische, die wir abgefischt haben, dann in unsere Hälteanlagen drin sind, wo wir es halt dann rausnehmen zum Verarbeiten oder zum Verkaufen.
Reguliert sich da die Natur von selber, dass es einfach weniger Fische gibt, wenn weniger Wasser ist, oder?
Ja, natürlich. Irgendwo ist der Lebensraum selbst der limitierende Faktor. Also ich kann sicher Unmengen an Fisch einschmeißen, aber sage ich, das, was der Lebensraum hergibt, mehr geht sich dann nicht aus. Ja, aber da wir sind ja Bioteichwirtschaft und bewirtschaften extensiv. Das heißt, wir könnten weit mehr Fisch machen auf die Fläche. Und wir schauen da schon, dass wir das ein bisschen reduziert haben, dass wir im Sommer zum Beispiel kein Sauerstoffproblem kriegen.
Jetzt muss ich aber nur mal zurück zu dem Punkt, das Wasser ist abgelassen und der Fisch wird dann mit einem großen Netz zusammentrieben und rausgefischt und die Jungfische werden wieder zurückgeschmissen, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich war noch nie dabei bei so einem Abfischen.
Du bist am richtigen Weg. Im Prinzip ist es so, das Wasser wird abgelassen bis zu einem gewissen Pegel und dann bei den großen Teichen geht man dann einmal mit einem großen Zugnetz durch, also 3, 4, 5 Leute marschieren dann mit dem Netz. Und dann schauen wir, dass wir mal 3-mal, 4-mal durchgehen und die meisten Fische dann schon in der Nähe der Fischgrube haben. Das ist quasi dann der tiefste Punkt in der Nähe vom Ablassbauwerk. Und da werden die Fische dann einmal rausgekeschert. Da haben wir dann große Bottichstehe, die alle mit Sauerstoff versorgt sind. Da gibt es ein Sortierbrett, also da steht dann auch wieder eigenes Personal. Die Fische werden rausgekeschert, kommen aufs Sortierbrett, werden sofort sortiert. Und möglichst rasch dann auch schon wieder abtransportiert.
Teilweise aber noch lebend?
Noch lebend, ja, also alles lebend.
Wonach werden die sortiert?
Nach Größe, nach Fischart. Ja. Also wir haben ja jetzt in manche Teiche nicht nur Speisefisch drin, sondern verschiedene Beifische, irgendwelche Weißfischarten oder Raubfisch, Zander, Hecht, sowas zum Beispiel, Schleien, ja, Futterfische, was wir auch vermarkten können wieder. Das heißt, das wird alles sortiert und dann wird es halt weiter verfrachtet.
Mhm. Und noch lebend, weil du
lebend, willst immer sagen. Lebend, alles lebend, ja.
Und die kommen dann im Behälter, wo sie dann quasi über das restliche Jahr dann dort weiterleben und dann immer frisch geschlacht werden, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben da eigene Hälteranlagen, Es sind relativ kleine Erdteiche, die auch immer mit Frischwasser versorgt sind, sind komplett umzäunt, dass uns da der Fischotter nicht reinkrochen kann oder der Mink. Und da werden halt dann die Fische, die wir zum Verarbeiten brauchen, werden dann dort wieder rausgefischt, rausgenommen.
Und das muss man einen Fischermeister natürlich fragen, was war so der größte Fisch, den du jemals geangelt hast?
Also für mich geht es da nicht nach der Größe, sondern das geht immer ums Erlebnis. Und das waren in dem Fall einfach die Fische, was ich mit meinen Kindern gefangen habe.
Ja. Cool.
Die ersten Fische, ganz klar.
Jetzt wird es natürlich schon langsam kalt, so ein Teich gefriert dazu. Wir haben gehört, du bist auch Eisfischer. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist also ein Nebenprodukt, was eben irgendwie beim Guiding die Idee entstanden ist. In Skandinavien, Nordamerika ist ja das überall gang und gäbe, also eigentlich ein Volkssport. Und da bei uns der Stausee, der Ottensteiner Stausee, auch immer zugefahren ist, haben wir das auch vor ca. 12, 13 Jahren einmal versucht. Und das ist ein ganz ein tolles Erlebnis im Prinzip.
Schlafen da die Fische nicht? Also machen die nicht Winterschlaf oder sowas?
Wenn nein, Winterschlaf machen die Fische nicht. Das ist ein Irrglaube. Ja. Fische sind wechselwarme Tiere, das heißt vom Stoffwechsel immer so aktiv wie halt die Wassertemperatur das zulässt. Aber sie müssen natürlich genauso im Winter Nahrung aufnehmen und sind aktiv, aber halt viel, viel weniger als im Sommer. Und ja, man kann es dann mit relativ wenig Futter zum Beispiel oder feinen Montagen, ganz wenig Köder, also nicht so üppig wie im Sommer, was man anbietet, kann man es dann durchfangen.
Weil unten beim See hat es ja immer konstant 4 Grad, oder? Ist es so, habe ich das richtig nur?
Das stimmt, ja. Also das
gut, was passt in Physik.
Perfekt, ja. Also das schwerste Wasser bei 4 Grad, das ist unten und ist im Sommer, sage ich, ist auch so, ja, weil da haben wir dann wieder diese Sprungschicht drinnen, im Winter genauso, wo eine Eisdecke drauf ist. Und da fischt man halt dann in dieser unteren Schicht, genau.
Das ist schon eine Wissenschaft für sich, das Ganze. Ihr tut aber nicht nur fischen, sondern jetzt ja im Oktober kommt ja Weihnachten immer näher. Ihr macht auch Christbäume. Stimmt?
Genau, also gibt bei uns auch eine Christbaumkultur, wo dann für Weihnachten Christbäume verkauft werden und gekauft werden können.
Wo kommen wir da hin zum Kaufen? Einfach zu euch da vorbeischauen? Oder?
Ja, da haben wir in Zierings, ja, das ist in der Nähe von Rastenfeld. Da haben wir unseren Gutshof, also ja, wo die Werkstatt ist, und dort ist dann der Christbaumverkauf. Das ist dann alles angeschrieben. Das findet man eigentlich leicht.
Und jetzt sitzen wir in diese tollen Seehäuser, ganz neu gebaut. Also das schaut ja von innen wirklich aus, als wäre es gestern erst aufgemacht worden. Mit Blick auf einen tollen Teich aussehen, mitten im Wald, also ein unglaublicher Ausblick. Kann man total gut vorstellen, dass man da einfach einmal einen gemütlichen Urlaub verbringt und ein paar Tage im Wald und mit Blick auf den See entspannt. Das habt ihr quasi aufgemacht, auch für diesen Zweck, um Touristen auch quasi mitten in den Wald zu holen.
Genau, also man wollte einfach irgendwie die touristische Schiene ausbauen, also jetzt nicht nur mit der Angelfischerei oder die Campingplätze, was auch uns gehören, sondern man wollte da wirklich was ganz was Spezielles bieten, was Exklusiveres, und das sind halt wirklich wunderschöne Blockhäuser geworden, teilweise, oder glaube ich sogar großteils aus dem eigenen Holz, aus dem eigenen Wald.
Cool.
Also wirklich alles sehr, sehr nachhaltig.
Und richtig gemütlich und wie gesagt, ein wunderschöner Ausblick, müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen.
Kann man jetzt das ganze Jahr mieten, oder?
Genau.
Auch im Winter?
Kann man das ganze Jahr mieten.
Weil gerade im Winter ist ja da Glas, wenn man herinnen sitzt und ja, jetzt herbstelt es schon, das ist natürlich auch schön.
Für mich wäre genau jetzt die Zeit, wo ich mich da einmiete, weil einfach eine Ruhe ist.
Ja,
im Sommer ist natürlich ein bisschen mehr los, aber jetzt wäre genau die richtige Zeit für mich zum Entspannen da.
Und gibt es irgendwas, was du vielleicht jetzt an unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, was dir jetzt wichtig ist, wenn du so mit der Natur im Einklang bist, da speziell mit den Gewässern, auf was sollten die Leute achten? Sollte man irgendwas, eine Hand in See wahrscheinlich nicht, ne? Also, oder gibt es auch solche Sachen wie Sonnenöl? Ist das gefährlich auch für die Atmosphäre vom See und so weiter?
Ja, sage ich mal, in den Maßen der See oder unglaubliches Volumen ist wahrscheinlich jetzt noch kein Problem, aber alles, was sich irgendwo vermeiden lässt, wo uns der Hausverstand sagt, was jetzt nicht ins Wasser oder in den See gehört, sollte irgendwo hinter angehalten werden, ganz klar. Mhm. Man, vom Müll braucht man nicht reden.
Ja.
Wichtig ist einfach, wie soll ich sagen, ein Gespür für die Natur mitbringen, Respekt, ja, dass man nicht so jeder Tag und Nachtzeit jetzt zum Beispiel im Wald umeinander marschiert oder irgendwo für Unruhe sorgt, einfach ja, wirklich die Wege benutzt und nicht irgendwo quer durch den Wald,
außer beim Schwammerl suchen natürlich. Aber besser oder schlechter waren die letzten Jahrzehnte? Du bist ja auch schon länger dabei in dem Geschäft.
Ja, es ist natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie ist das so richtig aufgepoppt. Die Leute, verständlicherweise, haben jetzt nicht so weit weg kennen, aber da hat man dann schon gemerkt, dass einfach der Tourismus irgendwo in unserer Natur einfach immer stärker wird. Ja. Und da muss man schon drauf achten, aus meiner Sicht, dass man das jetzt nicht überreizt.
Mhm. Ja. Und jetzt verkauft ihr eure Produkte auch im Abhofverkauf. Was kann man alles kaufen und wo?
Genau, also der Abhofladen, der ist auch in Zierings. Ja. Wie soll ich das beschreiben, wo das genau ist? Wenn man fährt jetzt zum Beispiel von Astenfeld Richtung Horn, dann gibt es die L75, wo man Richtung Allensteig abbiegen kann und dann gleich wieder rechts. Also da im Prinzip auf der Kreuzung ist das alles angeschrieben. Was gibt's da zu kaufen? Wir haben zwei Schienen. Das ist, eine sind die Biofische, eben Karpfen. Da haben wir Salmoniden wie Forellen, Saiblinge, Lachsforellen. Und dann der Wildverkauf. Ja, also, wir haben ja auch große Jagdflächen. Mhm. Das heißt, da gibt's eigentlich auch ganzjährig frisches Wildbrett und auch veredeltes Wildbrett zu kaufen. Jetzt irgendwelche Würste oder Räucherfleisch. Solche Dinge kann man bei uns kaufen.
Super.
Und die Öffnungszeiten sind immer Freitag von 10 bis 12.
Und man kann auch selber fischen kommen, hast du ja vorher schon gesagt, man kann eine Fischkarte kaufen auch und sich einfach mal da an einen dieser wunderbaren Teiche und Seen sitzen und mal selber sein Glück versuchen.
Nein, bei den Teich will kein Segen zum Fischen. Ah, okay. Das ist wirklich nur Fischzucht.
Da kenne ich mich natürlich wieder nicht aus. Ja.
Nein, also
da gang es aber leichter.
Das würde ich gar nicht sagen, das ist gar nicht gesagt. Auch wenn viele Fische auf kleinerer Flächen sind, das ist gar nicht so sicher.
Okay.
Nein, Lizenzen gibt es für den Ottensteiner Stause und für den Dobrer Stause. Ja, gibt verschiedene Ausgabemöglichkeiten. Mhm. Das findet man am besten alles auf unserer Webseite ottenstein.at.
Und im Abhofverkauf gibt es auch Flusskrebse, haben wir gehört.
Genau, Flusskrebse gibt es auch bei uns zu kaufen. Das sind Wildfänge aus dem Stausee.
Sind die eine natürliche Art, die schon immer da war?
Oder sind Nein, leider nicht. Sind die Signalkrebse.
Ja, es sind die Signalkrebse.
Die kenne ich weg, aber ist
der,
ja.
Die haben wir auch in der Donau, beziehungsweise in der Traun. Mhm. Da fischen wir die auch raus. Und genau. Die Fischer und alle dort sagen uns immer, es ist gut, wir hängen da die Reusen rein beim Bootfahren und fischen die raus zu Hauf und schmeißen es dann am Grill. Das sind sehr gut, sind super lecker. Mhm. Und sind eine invasive Art, also
genau.
Sehr nicht gut fürs Ökosystem. Ja, und sie schmecken gut.
Zum Schluss fragen wir immer noch zwei Fragen bei unserem Podcast. Erstens, was ist für dich eine typische Waldviertlerin, eine typische Waldviertler, beziehungsweise was macht ein Waldviertler, Waldviertlerin aus?
Das ist eine gute Frage. Die meisten sind ja schon so vermischt, sage ich mal, vom urbanen Raum. Nein, der typische Waldviertler ist, glaube ich, jetzt nicht einer, der sofort sie über, wie soll ich sagen, Neuankömmliche gefreut, aber also, wenn er einmal mit dem dann warm wird, glaube ich, dann kannst du mit dem Pferde stellen, gell, ja? Also wenn die Chemie stimmt.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon so eine Ureigenheit.
Das Gefühl haben wir auch, alleine wie wir Mittag beim Wirtshaus reingegangen sind und man sagt, grüß dich, schaut dann jeder mal so ein bisschen an, wo man genau merkt, so, okay, ich weiß, ich war noch nie da, bitte friss mich nicht, aber wenn man da nochmal drei Wörter wechselt, genau. Dann sind alle recht freundlich. Ja, ja.
So würde ich es auch sagen. Ja.
Stimmt. Mhm. Und die zweite Frage ist immer noch, was macht für dich das Land, das Waldviertel, die Region aus?
Ja, im Prinzip die Natur. Also das ist einfach so viel verschiedene tolle Ökosysteme, was wir da haben, was man da entdecken kann. Und aber trotzdem Nähe, sage ich, da zu irgendeinem Siedlungsraum. Also wir haben im Prinzip alles vor der Haustür und haben aber trotzdem gewisse Infrastruktur. Also so, dass die Waldviertler jetzt irgendwo, ja, weiß ich nicht, so eine Art Hinterwäldler sind, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Ja. Aber nein, ganz klar die Natur. Seen, Teiche, Wald, Wiesen, wirklich tolle Landschaften, Moorlandschaften. Ja.
Absolut. So kennen wir das Waldviertel an, so lieben wir es. So machen wir uns jetzt auch wieder am Weg zum nächsten Gast und schauen wieder ein wenig weiter. Bernhard, danke, dass du uns so viel über Fischen und über diese wunderbare Natur aufgeklärt hast.
Und schaut gern vorbei beim Abhofverkauf, dann könnt ihr sehen, how much is the fish?
Genau.
Und wie sagt man zum Schluss, Petri Heil, oder?
Na ja, genau, kann man sagen, ja.
Petri Heil.
Petri Heil.
Und ein Jäger bist du auch noch, dann sagt man Weidmanns Heil auch noch.
Richtig, ja.
Also dann Petri und Weidmanns und drei Waldviertler. Genau. Drei Leute. Ein Waldviertler.
Drei Leute.
Perfekt.
Ein Waldviertler. Drei Leute. Der Waldviertel-Podcast.
Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Land und der Europäischen Union LEADER präsentiert.